Was kannst du zusätzlich tun, um die Scham dieser dritten Welle der Scham zu beenden? Ich beschreibe im Folgenden einige Arbeitsschritte nach Lazarus, mit denen man die Prozesse unterstützen kann. Nimm die Arbeitsschritte heraus, die dir angemessen erscheinen, und arbeite damit so lange oder so kurz, wie es dir richtig erscheint. Denke daran, jeder von euch und auch du bist einzigartig und jeder hat ein eigenes und einzigartiges Schammuster. Erster Arbeitsschritt, der Ehrlichkeitsschritt. Am besten macht man das schriftlich. Als erstes, mache dir bewusst und anerkenne die Schwierigkeit deiner Scham. Zum Beispiel, dass sie sich immer wieder selbst erschafft, sich wiederholt und dass allein schon mit ihr umzugehen schamauslösend sein kann. Und dass sie sich so versteckt hat. Beschreibe, wie sie sich wahrscheinlich versteckt hat. Und was auch noch sonst schwierig ist für dich in Bezug auf deine Scham. Dann anerkenne, dass die Scham bereits deine Gedanken so beherrscht, dass sie die Art bestimmt, wie du denkst und nicht nur, was du denkst. Dass sie dynamisch ist und gar nicht so statisch, wie du bis jetzt angenommen hast. Beschreibe die Art, wie die Dynamik der Scham vermutlich bestimmte negative Lebenssituationen dynamisiert hat im Verlauf deines Lebens, zum Beispiel in einer Scheidung, die sich zu einem echten Krieg aufschaukelte, oder in einem Crash einer Firma oder im Beenden einer guten freundschaftlichen Beziehung. Beschreibe, was die Scham des Jugendlichen bis jetzt alles in deinem Leben angerichtet hat. Anerkenne auch ehrlich, inwiefern du bis jetzt überhaupt diese Phase oder andere Phasen der Scham weitgehend ignoriert hast. Und anerkenne, inwiefern die Intensität der Scham dir einfach zu viel Angst macht. Oder du keine Geduld hast, wirklich damit zu arbeiten, oder was immer deine Gefühle dazu sind. Oder dass es für dich immer noch eine zu große Barriere ist, um Hilfe zu bitten. Oder was immer deine eigenen Gründe sind, warum Scham für dich so schwierig ist. Vielleicht auch einfach, dass du denkst, du hast keine Zeit dafür, sie zu bearbeiten. Erkenne und anerkenne, was so einzigartig an deinen Teenage-Jahren war. Was deine speziellen Dramen waren, deine Traumas, deine Tragödien, deine Albträume. Beschreibe sie so genau wie möglich, wenn du dich an sie erinnern kannst. Nimm Fotos und Aufzeichnungen zur Erinnerung zur Hand. War es die Panik, erwachsen werden zu müssen? War es der gefühlte Hormonschub und die plötzliche unvorbereitete Begegnung mit der Sexualität? Hast du plötzlich mitbekommen, dass du eine andere sexuelle Präferenz hattest, als von der Konsensusrealität unterstützt? War es diese Panik oder war es die Verwundung selbst, die dich in die Tiefe riss? Oder war es die kumulierte Scham, die nun ihr hässliches Gesicht zeigte? Erkenne so genau wie möglich, was die verschiedenen Begebenheiten waren, die dein ganz bewusstes Schamterritorium bildeten, die Basis, auf der die Scham wachsen konnte. Und welche Lebensentscheidungen hast du getroffen? Zum Beispiel, ich werde niemals mehr lieben oder ich muss nur den richtigen Partner treffen und dann wird alles gut. In welcher Weise wurdest du arrogant und kontrollierend? Wie bist du das heute immer noch? Inwiefern bist du immer noch Märtyrer oder wählst den Weg des Selbstmitleides? Was sind die Fehlverknüpfungen, besonders im Bereich der Sexualität? Inwiefern bist du vielleicht schon zum Schamtäter geworden? Wie und welche Art von Scham hast du weitergegeben und an wen? Wie hat sich das bei dem oder denjenigen ausgewirkt? Welche chronischen und andere Krankheiten führst du auf die Scham zurück? Hast du vielleicht ein Syndrom entwickelt, wie zum Beispiel das »Ich bin okay und sonst ist niemand okay« oder das Gegenteil? Und wie hat sich das ausgewirkt? Wie hat die Scham der Zeit zwischen 13 und 19 Jahren deine Überzeugungen geprägt bis heute und deine Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen, zu wählen? Wie ist deine Lebenshaltung geworden? Wie hat Scham deine Kreativität und Leidenschaft beeinträchtigt? Wann hat dies begonnen und wie? Welche Akte der Selbstsabotage führst du auf die Scham des Jugendlichen zurück? Wie spürst du immer noch die Verwundung und Einsamkeit aus dieser Zeit? Wann macht sie sich bemerkbar? Welchen Einfluss hat sie? Schreibe ehrlich über all diese Dinge, ohne dich selbst dabei zu verurteilen. Das ist sehr wichtig. Schelte dich nicht. Lass Schuldgefühle gehen. Schuld ist übrigens ein künstliches Gefühl und blockiert dein Bestreben, ein ehrliches und klares Licht auf eine Situation und auf deine Scham zu werfen. Der zweite Arbeitsschritt: Kräfte mobilisieren. Erste Kraft: Wie fühlst du dich über das Geschehene? Wie fühlst du dich heute in diesem Jahr, dass solche Dinge damals geschehen sind, dass sie dir angetan wurden? Sag nicht einfach, ich habe es halt kreiert, denn das ist eine billige Entschuldigung, besonders auch für den Täter. Wie und warum du das kreiert hast, das kommt später. Aber jetzt geht es darum, wie fühlst du dich darüber? Macht es dich ärgerlich? Macht es dich richtig wütend? Macht es dich traurig, verzweifelt oder hoffnungslos? Was ist der Schmerz, der Kummer, die Einsamkeit? Und jetzt, nachdem du ehrlich im ersten Schritt über all die Situationen geschrieben hast, sei jetzt ehrlich mit deinen Gefühlen in diesem zweiten Schritt. Wie fühlst du dich über all das? Spüre diese Gefühle. Und wenn du glaubst, keine Gefühle zu haben dazu, dann geh mit all deinen Sinnen noch einmal in einige der vorhin beschriebenen Situationen hinein. Bitte, nimm die Nobilisierung weg von den Situationen. Nimm die Nobilisierung weg, dass das, was geschehen ist, zu deinem Besten dienten oder ähnliches. Oder so etwas wie, es hat mich ja nicht umgebracht, es hat mich ja nur stark gemacht. Oder ich habe es ja verdient. Oder ich weiß ja, er konnte gar nicht anders. Oder irgendwie muss ich es doch provoziert haben. Lass all dies gehen. All dies war keine Rechtfertigung dafür, dir anzutun, was dir angetan wurde. Erlaube dir die Gefühle. Auch darüber, dass du dich mit all dem heute beschäftigen musst, setze dein eigenes Wort hier ein, dass es nicht so einfach weggeht, dass es wahrscheinlich viel Mühe kostet, dass du da wieder durch musst und so weiter, dass du es so lange nicht wusstest und es dir niemand sagte, dass du in so vielen Aufstellungen, Therapien und Seminaren nie daran gekommen bist, dass es dir so viel geraubt hat, dir so viele Schmerzen bereitet hat, dich wahrscheinlich so viel Geld und Gut gekostet hat, so viel Kreativität, so viel Lebensfreude und Lebenslust, vielleicht sogar eine Partnerschaft, eine Liebe, ein Beruf und sogar die Beziehung zu deiner Spiritualität. Wie fühlst du dich darüber? Das kannst du schriftlich machen, mündlich machen, auch in einer Sentence Completions, das heißt immer wieder einen Satz sagen, wie eine Art, wie ich mich über die Scham fühle, ist, und dann dahinter dann ein entsprechende Wort setzen, das aus dem Unterbewusstsein kommt. Eine Art, wie ich mich über die Scham fühle, ist, ich bin traurig. Eine Art, wie ich mich über die Scham fühle, ist, ich bin schmutzig und so weiter, was immer kommt. Eine Art, wie ich mich über meine Scham fühle, ist und so weiter. Jetzt gehen wir aber auf die andere Seite. Zweite Kraft. Wie fühlt es sich an, wenn du frei bist von Scham? Wie würde es sich anfühlen, wenn das alles zu Ende ist? Wenn die Scham zu Ende ist? Wenn du frei bist? Wie würde es sein? Wie würde es sein, wenn du dich nicht mehr innerlich zerrissen fühlst? Wenn du die Entscheidungen zurückgenommen hast, überschrieben hast, sie nicht mehr wirken, diese Lebensentscheidungen? Wenn du nicht mehr kontrollieren, manipulieren musst? Wie wird sich das auswirken auf dein Leben, in deiner Beziehung, in deinem Beruf und so weiter? Es ist also wichtig, bei diesem Schritt beides zu fühlen. Wie ärgerlich, wie wütend, wie verzweifelt du über die Scham jederzeit bist, aber auch die Freude darauf und darüber, wenn sie geheilt ist, wenn du befreit bist, wenn die Scham beendet ist. Beide Gefühlsbereiche sollten präsent sein. Beide sind wichtige Kräfte, die dir helfen, die Scham zu beenden. Dritter Schritt, vergeben. Du solltest denen, die dir das antaten, vergeben. Aber, und das ist jetzt sehr wichtig, versuche ihnen nicht zu vergeben, was sie getan haben, sondern warum sie es getan haben. Denn gerade in Schamding ist es oft unmöglich, die Schamsituation selbst zu vergeben. Und erst wenn das Warum, also das Motiv hinter der Tat vergeben ist, in seiner ganzen Tiefe, dann kann vielleicht die Tat selbst vergeben werden. Vielleicht kannst du deinem Vater nie vergeben für das, was er tat, aber vielleicht kannst du ihm vergeben dafür, warum er es tat. Und das ist sehr bedeutsam und grundlegend wichtig, weil deine physische Welt eine Illusion ist. Aber was real ist, ist die Emotion, die Absicht, die Motivation. die Gedanken und die Gefühle hinter den Aktionen. Und somit ist das Vergeben des Motives so viel wichtiger und auch wirkungsvoller, da es in die eigentliche Realität des Geschehens eindringt. Damit soll nicht abgetan werden, dass du geschlagen, missbraucht, verlassen wurdest und es sehr, sehr wehtat. Und der physische Schmerz, die Verwundung, dieser horrende Eingriff in die Integrität auf allen Ebenen soll durchaus nicht kleingeredet werden. Aber es geschah dennoch in der äußeren Illusion. Aber warum es geschah, das Motiv des Täters, das ist die Realität, die wirkliche Realität, das ist, was wirklich zählt. Und dafür vergibst du ihm. Und du tust das nicht für ihn oder für sie, sondern für dich, weil du das nicht weiter herumtragen willst. Nochmal zur Verdeutlichung, denn es ist eminent wichtig, dies zu sehen, um wirklich Erfolg in der Schamarbeit zu haben. Zwei Fehler kann man nämlich in diesem Zusammenhang leicht machen und sie werden oft gemacht. Erstens, man vergibt zu schnell das Was, was passiert ist. Dabei ist das Was zu vergeben sehr viel schwieriger eigentlich. Und das wird man wissen, wenn man wirklich tief hineingefühlt hat, was wirklich geschehen ist. Denn wenn man das Was zu schnell vergeben will, ist man zu flach mit der Schamheilung. Also es ist wichtig, zuerst die Motivation dahinter zu vergeben, zum Beispiel die Motivation, die hinter einer Aktion von Missbrauch stand. Zum Beispiel den Hass, die Gewalt, die Perversion und so weiter. Der zweite Fehler, der selbst von Therapeuten oft gemacht wird. Es wird mitunter argumentiert und der Täter oft damit entschuldigt, dass er gar nicht anders konnte, eben wegen seiner eigenen Schamsituation oder anderer psychischer Probleme. Es wird gesagt, dass das Schlagen eines Kindes oder eine sexuelle Verfehlung an ihm die Art war, wie der Vater, die Mutter, Onkel oder Bruder seine Art zu lieben ausdrücken wollte. Und das ist schlicht eine Lüge, es ist verrückt. Alle Schamsituationen sind schlichtweg Akte der Gewalt. Auch sexuelle Missbräuche sind Akte der Gewalt. Sie sind also keine verdrehte Liebe, wie es Pädophile so oft hinstellen wollen. Sexuelle Missbräuche haben nichts mit Sexualität zu tun, sondern mit Brutalität. Es sind Akte des Hasses und der Erniedrigung, der Feindseligkeit und der Zerstörungswut. Und es gibt keine Entschuldigung dafür, dass sie an dir ausgeübt wurden. Zu sagen, dass der Täter gar nicht anders konnte, als sich so ausdrücken, ist schlichtweg nicht wahr. Natürlich konnte er anders. Und er hat den Weg der Gewalt gewählt, den Weg des Hasses und der Verachtung, den Weg der Perversion. Und das ist unentschuldbar. Vergebbar, aber unentschuldbar. Vergebbar ist vielleicht die Motivation, wie ich oben ausführte, der Akt selber aber ist sehr schwer vergebbar und muss nicht unbedingt vergeben werden. Der vierte Arbeitsschritt, mit dem Jugendlichen zusammenarbeiten. Du musst mit deinem inneren Jugendlichen in seiner Welt zusammenarbeiten. Gehe, zum Beispiel in Meditation, in seine Welt. Und dort nicht als ein Elternteil, als Lehrer oder Ratgeber. Gib ihm keine Ratschläge. Sie brauchen keine Ratschläge. Sei ihm ein Freund. Er oder sie braucht einen Freund oder Freundin, jemand, dem er vertraut. Jemand, der verstehen kann. Jemand, der nicht einfach nur sagt, es wird alles gut. Es wird zwar alles gut werden, aber das ist es nicht, was sie jetzt hören wollen. Sei einfach nur da für ihn. Höre einfach nur gut zu. Wenn er sagt, ich habe das und das Problem, dann komm nicht gleich mit der Lösung daher, was er tun könnte. Das machen und machten schon seine Eltern und Lehrer und die Freunde. Das tun alle. Das brauche er hier jetzt nicht. Wenn er sagt, ich habe Angst, dann frage vielleicht, was macht dir Angst? Oder sage, an deiner Stelle hätte ich auch Angst. Machst du es damit schlimmer? Nein, durchaus nicht. Vielleicht sieht er dich jetzt als jemand, dem er jetzt vertrauen kann, wenn du ihn einfach so sein lässt, wenn du ihn nicht beschwichtigen willst. Sag auch nicht, es ist okay zu weinen oder du hast ein Recht, ärgerlich zu sein oder ähnliches. Auch das sind Ratschläge von oben herab. Sei einfach ein Vertrauter. Lass ihn selbst die Lösungen finden. Sag ihm nicht, was er tun soll, sondern frage ihn, was er tun will oder am liebsten tun würde. Gib dem 16- oder 18-Jährigen den er damals gebraucht hätte, jemand, der wirklich zuhört, ohne von oben herabzukommen, belehrend, besser wissend oder ähnliches. Hilf ihm, seine Probleme selbst zu lösen, löse du sie nicht für ihn oder sie. Die Ergebnisse aus dieser Art Arbeit mit deinem Jugendlichen können wundervoll sein, können sich sehr wohl in deinem heutigen Leben dann zeigen und hat sich schon bei vielen, die damit gearbeitet haben, sehr positiv gezeigt. Fünfter Schritt. Hilf dem Jugendlichen, die Scham zu verstehen. Du sagst während eurer Unterhaltung vielleicht, weißt du, der Grund ist diese Scham, das ist, was Scham dir angetan hat. Und dann sagt er vielleicht, du meinst, ich bin gar nicht fehlerhaft, ich bin gar keine Missgeburt. Und du dann, nein, aber schau, weil dich Menschen so behandelt haben, konntest du dir nur diesen Reim machen, dass du ein Fehler bist, dass du wertlos bist. Als du beraubt wurdest deiner Fähigkeit zur Reue, der Bildung einer eigenen Persönlichkeit, wie hättest du hier deine eigenen Überzeugungen leben sollen und können? Du bist kein Fehler und auch nicht dumm. Die Scham hat dich deiner Identität beraubt. Du bist deshalb so defensiv, weil dir die Erlaubnis genommen wurde, Fehler zu machen und sie zu korrigieren. Dies, was man Reue nennt. Und Scham hat dir das angetan. Wirklich? Und auf diese Weise hilf ihm zu verstehen. Sechster Schritt. Lass sein und dein höheres Selbst mit ihm arbeiten. Lass dein höheres Selbst mit ihm arbeiten oder auch Lazarus, wenn du willst. Bring ihn in einer Meditation mit deinem höheren Selbst zusammen und lass die beiden zusammen weggehen zu gemeinsamer Heilarbeit, wie zum Beispiel in der Meditation auf der zweiten CD. Wohin sie gehen? Dein höheres Selbst wird mit der Scham deines Jugendlichen arbeiten, alleine. Warum du da nicht mitkommst? Weil es hier jetzt primär um die Scham deines Jugendlichen geht. Denke daran, dein höheres Selbst ist auch sein höheres Selbst. Sie können miteinander wundervoll arbeiten, ohne dass du dabei bist. Auch abends vor dem Schlafengehen kannst du deinem Jugendlichen, deinem höheren Selbst oder Lazarus übergeben zur Heilarbeit. Siebter Schritt. Gib die Scham zurück. Und dieser Schritt ist so wichtig. Gib jetzt am Ende der Schritte, die du getan hast, ganz bewusst die Scham zurück. Das kannst du in einer eigenen Meditation tun oder in der Meditation auf der CD 2. Du kannst das aber auch tun in einem Brief, den du nicht abschickst, bitte, in einer lauten Ansprache, während du das Bild des Täters in der Hand hast und anschaust, möglicherweise sogar in allen drei Versionen. Bitte möglichst nicht in einer Familienaufstellung, da du dort nur teilweise der Energie des Täters begegnen kannst. Es könnte wieder zu einer Projektion kommen, die letztendlich nichts bringt. Also viel besser in einer Meditation. Sag zum Beispiel zu dem Onkel, ja, ich weiß, du hattest eine schwere Kindheit und das alles, aber es ist nicht mein Problem. Ich werde dies nicht weiterhin für dich tragen. Ich werde die Scham aus deiner Kindheit nicht übernehmen. Das ist dein Problem. Du hast versucht, mir dein Problem zu geben. Du hast versucht, auf mir deine Scham abzuladen. Und das hat wirklich wehgetan. Oder du sagst zu deiner Schwester, zu deinem Bruder, ich habe tatsächlich deine Furcht übernommen, aber ich gebe sie dir jetzt zurück. Ich trage sie nicht mehr. Und das sind natürlich nur Beispiele. Die, denen du die Scham zurückgibst, sie können sie auch wieder denen zurückgeben, von denen sie es bekommen haben. Durch deine Bereitschaft haben sie jetzt sogar die Chance, dies in irgendeiner Weise zu tun. Denn du hast begonnen, die Schamkette zu durchbrechen. Und das ist der Segen, der deiner Familie und vielen anderen zuteil wird. Denke daran, jeder, der Scham hat, hat letztendlich nur die beiden Optionen. Er gibt sie weiter an die eigenen Kinder, an Freunde, an Mitarbeiter, Untergebene, Seminarteilnehmer und so weiter. Oder, und das ist die einzige heilbringende Alternative, er gibt sie zurück. Die Scham zurückzugeben, das ist die Befreiung und das Ende der Scham. Und dann können die Wunden geheilt und dann kann die Scham geheilt werden. Man muss nicht mit jeder einzelnen Schamsituation bis ins Kleinste arbeiten, sie analysieren oder aufarbeiten. Es ist genug, sie zu verstehen, sie im Großen und Ganzen zu identifizieren, um damit ausreichend zu arbeiten, wie in den Arbeitsschritten 1 bis 6. Und dann gib die Scham zurück, dorthin, wo sie herkam und herkommt. Ob die Person noch lebt oder schon gestorben ist, spielt keine Rolle. Diesen siebten Schritt, die Rückgabe der Scham, tue ganz am Ende der Arbeit mit den Arbeitsschritten. Egal mit wie viel der anderen sechs Arbeitsschritten du arbeitest und in welcher Reihenfolge, am Schluss kommt immer Schritt 7, die endgültige Rückgabe der Scham und damit einhergehend das Ende der Scham und die Heilung. Noch ein Ratschlag: Sprich nicht über deine Schamarbeit, insbesondere nicht mit denen, denen du die Scham zurückgibst. Es kann sehr wohl sein, dass im Leben desjenigen oder derjenigen, denen du die Scham zurückgibst, transformatorische Dinge geschehen. Möglicherweise lassen sie es dich wissen in irgendeiner Form. Und dann lächle für dich und wisse, dass etwas Gutes geschieht. Sollte es mal vorkommen bei der Schamarbeit und beim Zurückgeben der Scham, dass du denkst, ich habe vielleicht gar keine Scham von dieser Person bekommen. Ich habe einen Fehler gemacht, ich hätte ihr gar nichts zurückgeben sollen oder brauchen. Es macht nichts, wenn du es trotzdem tust, denn auf einer höheren Ebene wird das geregelt. Also wenn du die Vermutung hast, dass du Scham von einem Familienmitglied, von einem Lehrer, von einem Ratgeber und so weiter bekommen hast, dann gib sie einfach zurück und mach dir keinen Kopf daraus, ob das nun stimmt oder nicht. Meistens stimmt ja dein Gefühl doch. Und du musst nicht immer alle Situationen kennen, die geschehen sind, die die Scham hervorgerufen haben. Es ist möglich für jemanden, den du liebst, stellvertretend Schamarbeit zu machen. Wenn du zum Beispiel weißt, dass dir dein Vater die Scham seiner Mutter weitergegeben hat, dann kannst du in Meditation deinem Vater helfen, diese Scham an seine Mutter zurückzugeben. Aber bitte erst dann, wenn du deine gelöst hast. Generell denke daran, auch wenn du der oder die Einzige bist, die mit Scham arbeitet, deine ganze Familie wird die Wirkung spüren. Wenn du Seminarleiter oder Therapeut bist, wird deine Arbeit hier wesentlich sauberer sein und du wirst deine Scham nicht an Teilnehmer und Klienten weitergeben, wie es leider so oft geschieht. Die Rückgabe der Scham bedeutet nicht, dass bereits alle Wunden geheilt sind oder dass du von all deinen Süchten schon befreit bist. Aber nun ist es unendlich viel einfacher geworden, denn jetzt kann die Wunde heilen und wird nicht immer wieder aufgerissen. Die Chemie und die Mechanik kann heilen. Das Immunsystem kann sich jetzt endlich erholen. Chronische Krankheiten und Störungen können abflauen und sind plötzlich nicht mehr da. Die Sucht und die Muster der Sucht aus der Schamzeit musst du bewusst angehen und durch geeignete Mittel auflösen. Aber auch das ist jetzt sehr viel einfacher nach der Rückgabe der Scham. Sei willens, bitte auch hier um höhere Hilfe und es wird gelingen. Ursprüngliche Schamverhaltensweisen sind jetzt leichter zu ändern, insbesondere in der Arbeit mit Überzeugung und Image. Und den anderen Werkzeugen und Energien von Reality Creating, Realität Schöpfung. Und nun wünsche ich dir alles Liebe und Gute, Ausdauer und Mut, deine Scham mit dieser und der höheren Hilfe zu beenden und zu heilen. So viel oder so wenig Scham du auch hast, gehe beherzt ins Werk, wiederhole die Techniken und die Meditation, bis du weißt, es ist geschehen, ich hab's geschafft. Denke daran, du bist einzigartig. Einzigartig, was die schlimmen Dinge angeht, die du erlebt hast, und auch die schönen Dinge, die es ja auch in der Zeit des Jugendlichen gegeben hat. Und das Schöne und das so Ermutigende ist, wenn du dich von Scham befreist, ist nicht nur ein weiterer Mensch von Scham geheilt, sondern es gibt insgesamt weniger Scham in der Welt. In diesem Sinne, alles Liebe und Gute von deinem Dietrich von Oppeln.